Moin Moin Hamburg!
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger. Für diese Episode habe ich mich mit David Görne getroffen. David Görne ist der erste deutsche Koch, der in Frankreich einen Michelin-Stern erkocht hat. Und das gab damals 2016, als er den Anruf von Guide Michelin erhielt, ein riesiges Medienecho. Alle wollten wissen, wer denn dieser Deutsche ist, der da oben in der Normandie einen Stern erkocht hat, im Land der Haute Cuisine. Ich durfte David Görne in Ratzeburg im Hotel Der Seehof im Rahmen des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals treffen und natürlich auch bei ihm speisen. Wunderbare 12 Gänge habe ich genossen. Aber davon hört ihr mehr in diesem Podcast. Und er erzählt, wie er zum Kochen kam. Eigentlich hat er nämlich mal Jura studiert, kam dann erst über Umwege zum Koch, machte seine Ausbildung bei Thomas Martin, ging dann zu Dirk Lutter. Von dort aus ging es dann zu Drei-Sterne-Koch Alain Ducasse nach Paris und ging dann schließlich in die Normandie, wo er heute noch lebt und die Normandie auch sein Zuhause nennt. Alles Weitere erfahrt ihr jetzt von einem sehr sympathischen, gut aufgelegten David Görne und ich wünsche ganz großen Appetit beim Hören. Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast. Nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los. Nicht lang schnacken. Viel Spaß mit David Görne. Und auch diese Episode wird natürlich präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Moin, David Görne.
Moin, hallo.
Schön, dass wir uns hier treffen.
Ja, ich bin total happy, dass das jetzt endlich stattfinden kann.
Und ich gleich auch noch deine Kochkunst genießen
darf. Ja, hoffentlich. Nein, alles gut.
Du gibst ja hier ein Gastspiel, ne, im Rahmen des Schleswig-Holstein-Festivals.
Richtig.
Gourmet-Festivals, muss man ja sagen. Die Landschaft hier ist ja nicht so fremd, ne? Du bist ja
Nein, überhaupt nicht.
Norddeutscher.
Also, ja, klar, ich komme aus Hamburg und war auch in Schleswig-Holstein, habe ich auch gearbeitet, bei Dirk Lutter, also auch im Töpferhaus seiner Zeit und dann später im Alten Meierhof. Und allgemein ist mir Schleswig-Holstein auf jeden Fall ein Begriff, weil ich war früher, als ich jünger noch war, auch gern mal segeln an der Schleimünde und ja ich kenne das so ein bisschen.
Gibt Schlimmeres, ne? Aber
ja,
als Koch hat man nicht mehr so viel Freizeit jetzt, ne?
Das ist richtig, das war die Zeit vor dem Kochen.
Aber jetzt segelst du ja auf dem Atlantik, wenn du segelst.
Ja, ich segel leider zurzeit wenig, aber wir sind ja am Ärmelkanal, also es ist ja zwischen Rouen und Le Havre, an der Seine, so ein bisschen wie in Hamburg, die Elbe, nur halt kleiner. Und da bin ich entfernt, ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde fährst du ans Wasser.
Ist ja auch herrlich. Ja, aber ich glaube, ihr guckt auch von eurem kleinen süßen Manoir, guckt ihr auch auf die Seine?
Ja, genau, richtig. Ich habe ja damals im Jakob gelernt und gegenüber ist ja Airbus und zwischen Airbus und dem Jakob befindet sich ja die Elbe und da fährt ja auch ab und zu mal ein Dampfer vorbei. Ja. Das ist bei uns auch der Fall.
Sowas also, hast du dir gesucht, ne?
Doch, ja, kann man so sagen. Also was heißt gesucht? Ja.
David, wir gehen mal chronologisch vor. Ne? Also du bist in Hamburg geboren.
Richtig.
Ne? Zur Schule gegangen und so weiter und da muss man sich irgendwann entscheiden, was für einen Job man macht und dann wolltest du aber erstmal...
Erstmal wollte ich zum Anfang, habe ich versucht zu studieren, das hat natürlich nicht geklappt und zwar war das Jura, also ich habe einen kleinen Strafrechtschein und aber da war mir schnell klar, dass ich, dass das nicht mein Aufgabenfeld sein wird später. Und dann waren wir irgendwann mal, war ich mit ein paar Freundinnen und Freunden auf Ibiza und ich mochte immer gern trinken und essen auch und auch ein bisschen was zubereiten. Und dann habe ich für die Gruppe da gekocht und dann meinten die Mädels, du musst Koch werden. Und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in Colombia in Freiburg.
Ja.
Und da bin ich so richtig schön ins kalte Wasser geworfen worden. Damals Alfred Klink war dann der Küchenchef, der ist immer richtig ausgerastet. Und ich dachte immer, was hat der denn für Schwierigkeiten?
Aber das hing nicht mit dem Kochen zusammen, das du sonst gemacht hast, das du zu Hause gemacht hast.
Nein, überhaupt nicht. Das war vor der Lehre quasi.
Nee, aber du dachtest so, ich kann ein bisschen kochen.
Ja, genau, natürlich.
Die finden es alle gut und dann?
Klar, du fängst ja eigentlich, fängt die richtige Lehre ja erst nach der Lehre an.
Ja.
Und das war schon erstaunlich. Mir war auch nicht bewusst, dass es manchmal etwas harscher zugeht in der Küche. Ne? Also da dachte ich schon auch. Eieiei.
Hast du aber durchgezogen.
Ja, ja natürlich.
Wie man sieht.
Ja, habe ich, ja klar. Aber es war, also ich habe dann ja meine Ausbildung gemacht, wie gesagt, im Jakob. Und dann hat man zwischendurch in diesen zweieinhalb oder drei Jahre waren das ja auch mal Motivationstiefs. Und die muss man dann mit Freunden und Familie überbrücken. Und das habe ich dann auch getan. Dann wollte ich mich ja persönlich bestrafen, indem ich zu unserem alten Zuschiff gegangen bin, meinen jetzigen Freund, der Glutter. Das war auch immer, da hatten wir auch immer Spaß im Service.
Ja, aber du brauchst immer irgendwas mit auf, ich muss aufs Wasser gucken, ne?
Ja, ja.
Elbe?
Ja,
ist. Dann, was war das? Also Töpferhaus?
Töpferhaus ist ja am See, am Distensee.
Am See. Und dann bist du auch noch mitgegangen nach
Glücksburg? Dann war ich mit in Glücksburg und da kann man ja auch die Förde bewundern und auf der anderen Seite liegt ja Dänemark. Ja. Also es ist schon immer ganz schön. Ja, besonders cool im Sommer natürlich, wenn man dann auch mal, falls man dann mal frei hat, kann man dann auch mal ins Wasser hüpfen. Super.
Ja, herrlich. Aber hast du dir das so bewusst ausgesucht, dass du sagst, ich mache bei Thomas Martin im Jakob eine Lehre, weil die machen so eher so schon, ja, französische Küche?
Unbedingt. Also ich war immer sehr frankophil. Von klein auf. Meine Eltern hatten da früher irgendwie so ein R4 und dann sind wir immer zum Zelten an die Atlantikküste gefahren. Von daher war mir Frankreich immer sehr vertraut. Später waren wir dann auch mal Skifahren in den Alpen und dann habe ich den Kontakt zu Frankreich im Prinzip verloren eine Zeit lang. Und als es dann aktuell wurde, dass ich dachte, jetzt musst du aber auch mal kochen, da war für mich immer klar, du willst klassisch französisch die Küche lernen. Und da hat sich das gerade angeboten, habe ich im Jakob seinerzeit völlig wahnsinnig auch noch ein umsonst ein Praktikum gemacht. Vielen Dank, Herr Martin, an dieser Stelle. Und nein, wirklich vielen Dank, Herr Martin. Also ist schon tolle Ausbildung gewesen. Das war
ja, ich wusste jetzt nicht, ob da jetzt ganz viel oder nur ein bisschen Ironie dabei war.
Nein, ach was, vielleicht hört er uns ja. Dann sei er hier mitgegrüßt.
Sehr gut. Also, Peace.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Tolle Ausbildung. Wirklich, wirklich. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt so meine Azubis heute sehe, oder dass sich das ja echt verändert hat. Ich glaube, ich durfte wirklich, so war doch einer der letzten, die noch so ein bisschen die alte Schule mitbekommen durften.
Ja.
Ja, ja.
Wie viele Auszubildende hast du jetzt
bei dir im Betrieb? Jetzt, warte mal kurz, eins, zwei, warte mal, also wir haben im Service einen, zwei, drei, zwei und jetzt dann drei in der Küche, aber einer hört auf, also immer so zwei, drei, genau.
Und ist es, ich springe jetzt mal so rein, ist es in Frankreich einfach, Auszubildende zu finden?
Ich beschwere mich nicht. Wir haben genug Bewerbungen und die müssen dann immer kommen und dann mal ein bisschen Probearbeiten und dann. Also es haben jetzt seit Bestehen 2009, ich sage jetzt mal ungefähr so 5, 6, all die Ausbildung abgeschlossen. Und dann sind natürlich auch immer Leute dabei, die das dann auch abbrechen. Das ist dann nervig, weil dann lernst du die an und dann fehlt dir dann Personal und dann ist das unzuverlässig und so weiter. Also diese ganzen Werte von damals zählen heutzutage in einer anderen Art und Weise.
Okay, aber ich meine, man muss sich leider darauf einstellen, aber.
Aber ich weiß auch, für damals im Jakob, also ich glaube, wir waren insgesamt um die 30 Azubis und in der Küche waren wir, glaube ich, 14 neue Azubis und wir waren zwei, die die Lehre abgeschlossen haben.
Nein.
Ja, ja.
Wow.
Ja, ja, da gab es lustige Geschichten.
Ich meine, irgendwann kommt einer nicht mehr, ne? Oder eine.
Einfach
nicht mehr da. So, abgebrochen. Aber.
Ist halt so.
So, irgendwann, ich bleib mal bei der Chronologie, ne?
Ja.
Irgendwann bist du nach Paris dann gegangen. Glücksburg-Paris ist ja die klare Achse, die man nimmt, ne? Oder ja habe ich was übersprungen? Die logische Achse.
Die logische. Ich war ja zwischendurch, war ich noch kurz bei Wahabi Nouri im Piemont in Hamburg.
Ah.
Und noch einmal da in Österreich, aber das war mehr so zum Spaß in Österreich. Und dann wollte ich einmal in einem großen Grand Maison sur Paris arbeiten. Also ja, das war so mein Ziel. Ich wollte einmal in so einem Drei-Sterne-Haus, so einem großen Palais arbeiten. Daraus ist dann das damals das Plaza Athénée geworden, mit seiner Zeit Chef Ducasse als Küchenchef, beziehungsweise Christophe Moré. Und das war auch eine Erfahrung.
Ja, hier, genau. Also die Vorlage nehme ich jetzt mal auf. Ja. Was war denn anders zur Flensburger Förde und zum Elbhang?
Also ich bin ja sehr gut klassisch ausgebildet worden. Insofern, was so Soßentechniken und so weiter angeht, hatte ich schon ein bisschen was mitbekommen. Bei Ducasse ist es natürlich so, dass, also erstmal ist es natürlich an der Seine, aber die Seine, da will kein Schwein drin baden. Ne? Nee, nee. Wenn du da reinspringst, dann leuchtest du nachts. Also ja? Jedenfalls okay. In Paris.
So. Dann bist du in Quarantäne.
Ja, genau. Das ist richtig. Und es war, was die da gemacht haben, ist natürlich wirklich die allerbesten, teuersten Produkte im Überfluss benutzt. Also ich erinnere mich nur, die haben noch lebende Hummer, die aber nicht mehr ganz so aktiv waren, einfach genommen, um daraus Butter zu machen. Die haben, also das war irre, die müssen einen Wareneinsatz gehabt haben von, der relativ hoch war. Aber was hat sich natürlich dann auch in den Preisen für die Menüs wieder gespiegelt. Das war eine andere Welt, das kann man schon so sagen. Aber es ist ja auch Paris, also klar.
Wenn man da hinkommt, Küchensprache ist Englisch oder Französisch?
Französisch.
Und wie war dein Französisch?
War nicht existent.
Gar nicht?
Nein. Da war der Küchenchef kam am ersten Tag, als ich dann da war, und kommt da so auf mich zu und guckt da auf meine Kochjacke, da stand mein Name drauf, und er so, ja, Sie sind also David. Und ich so, oui, Chef. Und da meinte ich, je ne parle pas français, also ich kann kein Französisch. Und da meinte er, es ist mir auch völlig egal, je m'en fous, du brauchst hier in dieser Küche nur zwei Wörter, oui und Chef. Und ich so, danke!
Okay.
Ja, so war das. Und so habe ich das dann eigentlich im Prinzip in der Küche ganz schnell lernen müssen. Schlussendlich habe ich das perfektioniert an der Bar. Ist ja so, weißt du?
Okay.
Dann und irgendwann sprichst du es dann.
Die eigentlichen Stunden, ja genau. Hat man den da genommen, ja. Den Unterricht an der Bar, genau.
Ja.
Wie lange warst du da?
In Paris war ich 3 Jahre ungefähr. Warte mal, ja doch, kommt hin. Ungefähr dreieinhalb Jahre.
Vielleicht. Da nimmt man schon einiges mit. Ne?
Ja, ich habe das also genießen dürfen, dass ich da von Restaurant zu Restaurant weiterziehen durfte, von Ducasse, also auf dem Eiffelturm war ich mal kurz, dann in den ganzen verschiedenen Restaurants, da gab es da Spoon und Cour de Jardin und ach, wie sie alle heißen, und das war ein ganz tolles Spektrum an ja, geballten Informationen und Eindrücken, die ich da mitnehmen durfte.
Da wird man dann einmal so rumgeschickt.
Das wurde in meinem Fall so getan.
In deinem Fall so. Ja. Und in deiner Freizeit bist du dann auch noch essen gegangen immer, ne?
Nein.
Wahrscheinlich.
Nein, dann bist du fix und fertig. Ja, also nee, da ist nichts mehr. Also so bin ich dann ja auch in der Normandie gelandet, weil am Wochenende haben die ganzen Gourmet-Restaurants, die richtigen Gourmet-Restaurants in Paris geschlossen, weil in Paris ist am Wochenende kein Pariser, das sind nur Touristen.
Ja.
Und Samstag, Sonntag war also immer frei. Und dann bist du aber nach so einer Woche, hast du dann auch mal eine Mütze Schlaf verdient. Und das war dann, wie gesagt, Wochenende. Und wenn du in Paris am Wochenende als junger Mensch unterwegs bist, das ist halt auch überall, wird nur gefeiert. Ne? Also das ist schon ein ermüdendes, strapazierende
Tagesablauf. Da kann ein junger Mensch schon mal, ne?
Ja, genau. Aber das
nicht
ist,
unter die Räder kommen, aber ja.
Nein, das nicht, aber du...
Den Plan verlieren.
Auch nicht das, aber du bist halt einfach, das ist halt eine Großstadt. Ja. Also, und da zieht es mich wirklich.
Wie alt warst du da?
Oh,
du hast ja spät angefangen.
Ja, ich habe meine Lehre ganz spät angefangen. Also ich müsste da so Anfang 30 gewesen sein. Ja. Es lässt sich ja wirklich auch sagen, dass man diesen Job wirklich nur tun sollte, wenn man da hundertprozentig hintersteht, weil ansonsten macht es keinen Sinn.
Das scheint bei dir aber der Fall zu sein.
Ja, unbedingt.
Und
auf jeden Fall.
Ich freue mich so drauf auf nachher. Du hast ja hier, du fährst ja ordentlich auf, habe ich ja schon mitbekommen hier. Man spricht es schon bis Hamburg.
Ach.
Man hört es, dass die beiden letzten Abende schon ein großer Erfolg waren. Gehen wir das nachher einmal durch hier, das Menü? Ja,
können wir gerne machen. Ja. Also
aber wir wollten jetzt erstmal, wir wollten jetzt einmal erst in die Normandie ziehen.
Ach so.
Mit dir.
Ja, okay. Und zwar war das dann so, dass seinerzeit hatten meine Eltern sich halt das Manoir gekauft und renoviert. Und da war ich halt immer am Wochenende, weil das war nicht so weit von Paris und da konnte man übers Wasser gucken wieder. Das ist da ja auch etwas sauberer als in Paris, wobei ich trotzdem nicht empfehlen würde, reinzuspringen. Nee? Nein, natürlich nicht. Das ist eklig. Ja. Das sind Atomkraftwerke und Exxon und alles da. Nee, das ist schon okay. Da schwimmen auch gerne mal Kühlschränke in der Seine. Also, habe ich schon gesehen.
Wie idyllisch.
Nein, das ist jetzt überspitzt dargestellt. Aber manchmal sieht man da wirklich Sachen im Wasser, die da einfach nicht hingehören. Und natürlich fahren da auch die Schiffe vorbei und dann ist es nicht zum Baden zu empfehlen. So. Da fährst du lieber ans Meer.
Die halbe Stunde
kannst du machen.
Wie weit ist das, Duville? Was sagtest du?
Es sind 58 Kilometer, aber du brauchst eine Stunde.
Mhm.
Also je nachdem, wir arbeiten ja immer bis Sonntag und das ist immer positiv. Wenn ich mit meiner Allerliebsten ans Wasser fahren möchte, fahren wir ja gegen den Strom, weil Sonntag fahren ja die ganzen Pariser wieder zurück. Das heißt, wenn wir da irgendwann abends ankommen, ist es leer. Und das finde ich ja wunderbar. Dann hast du Ruhe, dann kannst du dich in eine Brasserie setzen und deine Muscheln mit Pommes oder irgendwas da essen und ein paar Austern oder so und übers Meer gucken und vor allen Dingen hast du den Ort dann für dich. Für mich ist das nicht erstrebenswert, wenn das so überfüllt ist.
Nee. Aber Troville haben wir da und was haben wir da?
Troville ist auf der. Ist einmal das so.
Honfleur, ist das auch in der Nähe?
Bei dir
war ich leider noch nicht.
Ja, dann mal los. Ich warte mit Impatience, wie sagt man, ungeduldig auf deinen Besuch. also von uns empfehle ich unseren Gästen immer, die dann manchmal auch aus Deutschland kommen, wenn die so ein, zwei Tage bleiben. Da kann man an unserer Seine-Seite bis nach Le Havre fahren und dann fährt man über die höchste Brücke der Normandie, Pont de Normandie, und dann landest du direkt in Honfleur. Honfleur kann man dann immer wunderbar einen Kaffee trinken oder mal gucken. Es ist aber auch, das ist ja so ein bisschen das Rotenburg ob der Tauber Frankreichs. Ja. Also da sind ja viele Chinesen, Japaner und also sehr viele Touristen. Und da gibt es eine kleine, schöne Straße und die kann man dann am Wasser entlang fahren. An der Küste und blickt aufs Wasser, ist sehr schön. Und da landet man dann in Troville. Troville finde ich persönlich wesentlich schöner als Deauville. Deauville ist so ein bisschen bling-bling.
Mhm.
So ein bisschen das Kampen, wenn man das alles mit Sylt vergleichen müsste.
Ja.
Und Troville ist ein bisschen internationaler und ein bisschen more fancy und ein bisschen gemischter. Und das macht mir da einfach Spaß, am Fischmarkt zu sitzen und so. Das ist ein bisschen das Wochenendprogramm. Also
aber scheint deine Gegend zu sein.
Damit. Nein, das macht Spaß. Also das heißt, wir haben tolle nahe Ausflugsziele. Ja. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann gibt es natürlich auch noch die Bretagne. Oder dann kann man, Frankreich ist ja groß, aber kann man in der Gegend schon auch was machen.
Herrlich. So, aber jetzt, bevor wir hier zu viele Ausflüge machen. Also, das Manoir, ist ein Herrenhaus, ne? Und das wurde renoviert, du hast mitgemacht und dann hast du irgendwann gedacht, hier koche ich mal.
Ja, das war eher so eine Idee, weil es war früher mal ein Restaurant, vor 30 Jahren.
Ja.
Und tatsächlich kamen da immer noch so ein paar ältere Herrschaften mit so Oldtimern aus England an und haben gefragt, ob sie bei uns auf der Terrasse einen Kaffee trinken können. Und das ist echt öfters passiert. So eigentlich jedes zweite Wochenende stand irgendjemand vor der Tür und hat gesagt, oh, da haben wir mal geheiratet oder keine Ahnung, da war ich auf einer Taufe oder gab's was zu essen. Fin bon bref. Kurz gesagt, dann ist die Idee entstanden, ein Table d'hôte zu machen, also das heißt einen großen Tisch bei uns in der Küche, und das ist auch der Fall, da sitzen so bis zu 10 Leute bei mir in der Küche und dann gibt es halt das, was wir da gerade zubereiten.
Traumhaft.
Ja,
cool.
Ja, es ist echt cool, es ist auch wirklich organisch gewachsen, also es war zum Anfang natürlich sehr ruhig, dann weiß man immer nicht, liege ich mit dem Konzept richtig oder auch nicht, dann hatten wir mal einen Dreier, dann war mal voll, dann war wieder leer. Das war so 2009 und das hat sich dann aber immer weiterentwickelt, Irgendwann haben wir mal einen Stern bekommen. Das war
du weißt du, darum würde ich jetzt richtig schön drauf hinarbeiten und du gehst da jetzt so drüber weg.
Ach man, ich Idiot.
Also 2016 hat er dann, ist das wirklich so?
Ja, bist du der erste
Deutsche mit eigenem Restaurant oder überhaupt der erste Deutsche?
Überhaupt der erste Deutsche in Frankreich. Boah. Das war irre. Ja, das war ein Monster. Das weiß ich noch. Da hatten wir jede Woche, mindestens ein Fernsehteam den ganzen Sommer da. Also alle waren da von... Alle. ARD, ZDF, NTV,
also die
Spiegel,
Deutschen und die Franzosen wahrscheinlich auch, ne?
Was ja, macht der hier also bei uns, vor allen Dingen Deutsch. Ja. Vor allen Dingen in Deutschland war das recht. Und zwar war seinerzeit ja auch noch die EM in Frankreich.
Ja.
Und somit hatten wir, da waren wir auch im Fernsehgarten bei der Dingsal, wie heißt sie? Kiwi.
Kiwi.
Genau. Dann haben wir da auch irgendwas. Also es war schon sehr spannend und es war.
Also über Nacht wart ihr dann quasi.
Ja, das war witzig. Ja, das war 2016. Ja. Und dann.
Und dann brannte die Hütte wahrscheinlich auch.
Auf jeden Fall. Also das war dann recht. Ist dann recht viel geworden. Wir haben auch dann. Unser Personal wurde dann, waren wir mehrere. Und das hat sich dann aber jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Zeit jetzt für mich die spannendste ist, weil wir jetzt dahin gekommen sind, an ein Ziel erlangt haben, was ich wirklich persönlich mir so vorgenommen habe, dass wir mit weniger Gästen 3 Wochen im Voraus ausgebucht sind. Also das ist toll, kannst du super planen. Und wir machen jetzt ja tatsächlich nur Donnerstag, Freitag, Samstag Abend auf und Freitag, Samstag, Sonntag Mittag. Das heißt, wir machen nur 6 Services in der Woche. Das heißt, jeder Kochmitarbeiter hat 3,5 wirklich freie Tage.
Ja, das ist toll.
Und das ist damit akkumuliert, machst du zusammen, du konzentrierst die Gästezahl und dann aber auch deine Arbeitszeit.
Mhm.
Natürlich ist das auch für den Wareneinsatz interessant.
Klar.
Und
aber ihr habt mittlerweile mehr als nur den einen Tisch, nämlich in der Küche.
Ja, wir haben es halt, ja klar. Ja. Wir sind volle Besetzung, sind so plus minus 30 ungefähr.
Aber Chance, mal spontan was zu kriegen, natürlich, wenn du sagst, 3 Wochen ausgebucht. Also
ja, also so Freitagmittag, würde ich sagen, ist es möglich.
Okay.
Freitagmittag, Samstag vielleicht mittags mal. Man kann immer anrufen. Und eigentlich, wenn so Leute aus Deutschland kommen, versuche ich auch immer auf jeden Fall irgendwas möglich zu machen.
Aber lieber planen. Und ihr habt auch Gästezimmer, ne? Oder?
Wir haben 4 Apartments und das wir sind kein Hotel, ausdrücklich kein Hotel, das wollen wir auch nicht sein. Das sind Gästezimmer, Apartments, die man in den 4 Apartments sind verschiedene Zimmer jeweils und das insgesamt, ich sage jetzt mal so 20 Leute könnten als Familie oder als befreundete Gruppe da unterkommen. Das ist kein Problem. Allerdings muss man sich dann halt in einem Apartment Bäder und verschiedene Toiletten teilen. So.
Gar nicht. Aber und ihr wohnt auch da?
Zum Glück nicht. Also das ist ja so, dass wenn du an deinem Arbeitsplatz auch nächtigst, das hast du ja eigentlich nie wirklich frei.
Aber anfangs war das wahrscheinlich.
Ja, ich habe da gewohnt, ja klar. Aber wir haben ja so Kies vom Manoir. Und immer, wenn man so Kies hört, so krr, krr, krr,
ja.
Dann bist du mitten in der Nacht, bist du wach. Und
ja.
Gäste! Und dann dachte ich so, das ist schon besser. Wir wohnen jetzt 50 Meter davon entfernt.
Ach so, ja.
Ja, aber es ist ganz entscheidend, weil das ist, da kommt keiner hin.
Und das ist diese 50 Meter, ne? Das ist dann auch
Du bist dann zu Hause.
Ne? Ja, genau.
So, und dann kannst du auch mal kurz rüber einmal duschen oder Kaffee trinken oder was auch immer. Und dann kannst du dann wieder weitermachen. Es ist besser, wenn das getrennt ist.
Bist du denn so ein Always-On-Typ? So
war ich früher auf jeden Fall.
Ja.
Und jetzt aber weiß ich, dass meine Zeit mir auch einzuteilen und weiß auch zu genießen, wenn ich frei habe. Früher war das der Fall, dass wir eigentlich, war ich jeden Tag da, also wirklich jeden Tag und das jahrelang. Jetzt mittlerweile meinte ich ja eben diese 3 freien Tage.
Ja.
Es sind schon gut und jünger werden wir alle nicht, ne?
Ja, So kleine Rekonvaleszenzen einbauen von 3 Tagen, das ist schon ganz gut. Aber du sagst, das Feedback aus Deutschland war enorm, als der Stern ins Haus kam, als erster Deutscher. Und die Franzosen, wie nehmen die dich auf? Wie haben
super.
Die, ja? Bist du da der Deutsche? Oder?
Ja, ich bin da. Wir sind auf jeden Fall haben wir einen freakigen Ruf. Das ist ja auch ein Konzept, was es so nicht gibt. Und nur bei uns, würde ich mal sagen, dass die Köche servieren mit. Ich habe ja nur einen Service-Mitarbeiter, der übrigens heute auch hier ist, Viktor. Hallo, Viktor. Und gestern war Max noch da, aber Max ist gerade in Paris gelandet und musste seiner Frau. Und die Köche servieren bei uns auch. Dadurch, dass es ging ja los mit einem Küchentisch. Dann brauchst du auch keinen Service, weil die Köche sind da, die können ja auch servieren. Ist ja logisch. Und jetzt haben wir also 1-2 Service-Mitarbeiter und die Köche servieren immer mit. Das heißt, wir machen uns immer einen Schlachtplan vorm Abend, je nachdem wie viel los ist, wer dann an welchem Tisch wie Soße oder Trüffel oder irgendwas am Tisch wird da immer gemacht. Und damit ganz wichtig, bei uns, das Essen muss gut sein, aber was ist noch wichtiger als das Essen, ist die Stimmung. Das ist mir ganz besonders wichtig. Also, dass auch mal ein Scherz gemacht wird, dass es entspannt ist, dass die Leute merken, dass wir Spaß an der Arbeit haben und da dürfen auch mal Fehler passieren, das ist überhaupt kein Problem. Wir versuchen, das alles entspannt anzugehen.
Also, es muss komplett rund sein. Das
ja, und ja
das,
klar.
Und das Essen natürlich auch. Ich meine, wahrscheinlich, logisch. Ich glaube, du mauerst jetzt so ein bisschen tief. Ich schätze mal, dass dein Anspruch extrem hoch ist. Also erstmal Produkt. Wie würdest du dann, machst du Produktküche oder wie würdest du sagen? Oder wie sagt man? Oder ist das so abgedroschen? So?
Ja, also Produktküche ist ja ein geläufiger Begriff zurzeit. Für mich ist es, also für uns ist es wirklich wichtig. Unsere Soßen sind mir sehr wichtig und die sind echt oldschool gemacht. Also das kann ich mal sagen. Wir haben zum Beispiel heute Abend gibt es einen Hummer. Und die Krustentiersoße ist sehr aufwendig. Das ist wohl so.
Mag der Meister erklären, was aufwendig bedeutet in dem
Fall? Boah, es ist halt, unsere Krustentiersoße wird halt aus den Hummerköpfen gemacht, ne? Und dann mit Tomaten und sehr viel Cognac wird das reduziert und gekocht und immer wieder neu aufgesetzt, immer nur 30 Minuten und dann halt wieder frisch gemacht. Und da kommen halt aus, was hatten wir jetzt hier? Ich glaube 100 Kilo Hummerköpfe und was haben wir an Soße? 5 Liter. Also da ist nicht viel drin. Oha. Und das ist, die hat richtig Power. Und die ist auch richtig gut und das macht Spaß. Aber es ist halt eine. Eigentlich kann sich das gar nicht rechnen. Aber das ist mir auch Latte.
Ich wollte gerade sagen, ist aber auch herrlich, ne? Schöne Einstellung. Aber gut, muss ich dafür was anderes rechnen.
Ja, richtig.
Aber ist denn kann man denn sagen, dass es einen Unterschied gibt beim Franzosen zum Deutschen im Konsum?
Ich würde mal sagen, im Verhalten zum Essen ist es in Frankreich ja grundsätzlich immer ein Event. Mhm. Ich habe ja auch gern mal, wir hatten ja auch unter der Woche Mittag so mal Business Lunch und dann kommen so zwei Herren an und sagen so, wir wollen jetzt hier einen Dreigang schnell essen und kein Alkohol. Ach doch, also ein Glas Champagner. Und das war dann so 12 Uhr mittags und irgendwann musst du die um 17 Uhr rausschmeißen und die sind voll wie ein Eimer. Weil wir dann die nächsten Gäste abends haben. Ne? Also
wir wären noch geblieben, meinst du?
Ja. Und du musst, die nehmen die Feste so, wie sie fallen, nicht wahr? Und grundsätzlich kann man sagen, dass es in Frankreich, wenn man das so verallgemeinern darf, kann, eher wichtig, dass du, sagen wir mal, zweimal im Jahr gut essen gehst und das dann richtig genießt. Es ist auf jeden Fall wesentlich wichtiger, als ein großes Auto vor der Tür zu haben. So. Und
damit ist der Unterschied schon beschrieben, ne?
Das würde ich auch sagen. Und die mögen, also meine Gäste zumindest, mögen gerne essen und trinken. Ja, das ist ja schön. Also wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja.
Und sind das so mittlerweile dann alle Stammgäste oder wie?
Also
oder
wir sind zu 95% nur mit Stammgästen voll. Und es kommen immer mal so ein paar dazu, aber es ist tatsächlich so, dass wir ausgefüllt sind mit unserem Gästerepertoire. Wir sind ja auch nicht so groß. Und dann kommen immer mal ein paar dazu, ein paar gehen weg, aber Also ich mag mich überhaupt nicht beschweren, ganz im Gegenteil. Ich bin mit dem Zustand, wie er jetzt gerade, also ist super.
Und Produkt, hast du da, glaube ich, auch das Beste, was
ja,
du kriegen kannst,
ja,
oder?
Ja, wir nehmen immer das Allerbeste, was wir kriegen können. Ist ja klar, jetzt ist ja auch Jakobsmuschelzeit. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht nach Ratzeburg, weil Jakobsmuscheln meines Erachtens richtig frisch verarbeitet werden müssen. Und da wir vor 4 Tagen gekommen sind und selbst wenn die da noch leben, dann sind sie jetzt schon mal 3 Tage alt und das ist doof. Insofern haben wir uns auf andere Produkte spezialisiert, die wir heute hier kochen.
Beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival ist es ja auch so ein bisschen, dass man auch gerne möchte, dass man so das lokale Produkt verarbeitet wird, ne?
Ja, Zinnkäse zum Beispiel, der kommt hier aus Schleswig-Holstein.
Ja?
Ja. Und ach du,
Ich guck mal drauf jetzt hier. Vom Backensholzer.
Ja.
Ah, den habe ich auch schon. Tito hatte ich auch schon im
Ja, der war gerade gestern hier.
Ja? Ja, ja. Und der Cremer ist super, finde ich.
Ja, ja, den haben wir mit Trüffel gefüllt und den gibt's dann mit so einem Art Parmesan-Schaum-Trüffel-Jus und frischen Trüffel. Hm.
Hast du Lust, uns ein bisschen Appetit zu machen, einmal durchzuführen?
Ja, wenn du Lust hast. Also wir haben ja heute Abend...
Ich muss dir gar nicht zeigen, du kennst es, ne?
Ja, also wir haben also aufgeschrieben in dem Menü, ich kann ja immer sagen, was wir machen. Also erstmal gibt es ein Mise en Bouche, ein Klassiker von uns, eine Auster aus Valleyrose mit Ocetra-Kaviar und Champagner-Hollandaise gratiniert. Danach machen wir einen geräucherten Wildlachs mit... Sesam, Roasted Sesam und dann ist dabei so ein Basilikum-Sorbet und das ist Kaviar ein bisschen auch. Dann legen wir eigentlich los mit dem Räucheraal mit Apfeln. Das haben wir so genannt, das Kind.
Das klingt jetzt so.
Räucheraal und Apfel, weil wir dürfen ja auch keine Gänseleber verarbeiten und das machen wir ja auch nicht.
Dürft ihr nicht?
Nee? Na, also im Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival ist das eigentlich gesagt, dass man das nicht tut. Allerdings gehört diese nicht gestopfte Gänseleber ja zu unserer klassischen Vorspeise.
Nicht gestopft, wohlgemerkt.
Nein, nicht gestopft. Es ist eine Leber.
Die frisst selber.
Die frisst selber, ja. Aber das macht das Ganze auch nicht viel besser. Ne? Aber ja. Es sind Enten, keine Gänse.
Ente, ja.
Und da haben wir also ein Stück Terrine und da haben wir einfach Räucherei und Apfel dazu gemacht. Und das nennen wir jetzt mal so das Kind. Also ein bisschen Gänseleber gibt, Entenleber gibt es trotzdem. Versteckt im Menü. So.
Jetzt sagt er auch schon Gänseleber. Tut mir leid.
Ja, aber das ist ja klassisch, sagt man das ja so. Danach haben wir ein Kabeljau mit Brunnenkresse und Pata Negra, das ist ja so ein Schinken aus Spanien und der ist übrigens richtig lecker und dazu gibt es Brunnenkresse. Danach machen wir unseren Hummer mit der Hummer Jus und Schnittlauchschaum und Schnittlauch und Kräutersalat. Dann haben wir einen Zwischengang, der ist nicht im Menü und zwar geht es jetzt um Beef im Hauptthema. Da habe ich mitgebracht aus japanisches Kobe Filet. Und das machen wir einmal, das grillen wir kurz an und das wird quasi roh als kleiner Snack zwischendurch gereicht mit frischem Wasabi. Da bin ich besonders stolz drauf, weil der frische Wasabi ist relativ selten hier so. Bei uns auch, ist relativ schwer zu bekommen.
Gibt wenige auch in Frankreich, die den machen.
Ja, da musst du halt in japanische Restaurants gehen und, also ich kenne das nur aus Paris. Und das ist ein schönes Produkt, was kaum einer kennt. Und ich mag frischen Wasabi. Und dazu haben wir eine Grand Cru Sojasauce, 25 Jahre im Eichenfass gelagert in Japan, aus Japan. Oh. Und die ist besonders selten und die gibt es dazu. Also so eine kleine Einstimmung auf den Hauptgang. Das ist dann unser Cidre Beef, das ist ein Freund von mir, aus dem Nachbarort. Und das ist die Race Normande und die wird gefüttert nicht mit Bier, wie in Japan das Kobe-Beef, sondern mit Cidre, weil wir sind ja in der Normandie.
Ja, klar.
Und kriegen
die auch mal einen frischen Apfel?
Ja, das wird ja untergemischt. Ne? Natürlich kannst du die beiden Produkte überhaupt nicht vergleichen, aber ich fand es toll, das mal aufzuzeigen. Also unseren Bœuf, das ist tiefenentspannt und dem ging es gut. Und um alle zu beruhigen, die trinken natürlich jetzt nicht übermäßig viel Alkohol, sie dürften noch Auto fahren. Ja, ist so. Das muss man ja mal sagen.
Ich kenne die
nicht, dass die Leute denken, die haben Tiere, die sind alle betrunken.
Die sind aber auch ein bisschen kräftiger, die können auch ein bisschen mehr wegstecken. Eigentlich.
Ja,
aber
gut, ja, das ist so, wie wenn wir beide jetzt mal ein Bier trinken würden.
Ach so, ja.
Ja, gut, genau. Klar, ja. Und so, danach gibt es den Cremer, wir haben ja gerade drüber gesprochen.
Ja, genau.
Den machen wir so lauwarm mit ein bisschen Trüffel. Und im Abschluss haben wir unser Dessert. da bin ich auch ganz, möchte ich mich noch einmal, was heißt noch einmal, ganz herzlich bedanken bei meinem Freund Stefan Franz. Der war ja vorgestern hier und mit dem habe ich das Dessert zusammen konzipiert. Stefan hat sich die Zeit genommen und ist aus Wedel hierher gekommen, um mit mir das Dessert zu machen. Das ist ganz gut. Ich bin jetzt kein klassischer Dessertkoch. Aber ich kann garantieren, das ist sehr lecker.
Oh, es klingt
vielen Dank, Stefan.
Ja, ich sage auch schon mal Dank. Gerd schon mal. Das klingt großartig.
Ja.
Wenn du das so ein Menü zusammenstellst, stellst du das aus bestehenden Gerichten, die du sonst auch schon im Menü hattest, zusammen?
Also
oder kreierst du für so ein Event extra neu?
Also richtig neu kreieren. Es sind immer so grundsätzliche Dinge, die wir, wie ein Leitfaden, zieht sich das durch unsere Menüs. Natürlich gibt es da hier und da immer Änderungen, aber ich bin jetzt kein Fan davon, die Küche jeden Tag neu erfinden zu wollen. Ich denke eher, dass man die Klassiker, die man hat, für die man ja auch bekannt ist, die Leute wollen, wenn sie zu mir kommen, einfach, was weiß ich, die Krustentierjü oder die wollen, die wissen, da gibt es ein schönes Stück Fleisch und die wollen auch einen Käse und das ist ja auch das, was du dir merkst dann.
Ja.
Nicht? Und das ist dann ja auch ein bisschen die Marke. Ich selber bleib lieber so ein bisschen bei meinen Wurzeln und koche klassisch, was nicht bedeutet, dass wir unser Menü gar nicht verändern. Wie gesagt, wir folgen der Saison und jetzt irgendwann gibt es keine Jakobsmuscheln mehr, dann wird es Spargel und Morcheln geben und irgendwann gibt es Pfifferlinge und dann gibt es wieder Langustinen. Also jede Jahreszeit hat ja so ihre Highlights.
Gibt es nur eine Lieblingsjahreszeit bei dir oder freust du dich auf jede nächste?
Ich freue mich immer auf jede nächste tatsächlich. Also Sommer ist natürlich Frühling, Sommer ist toll, weil wir haben ja einen Gemüsegarten und dann haben wir wieder unsere 20.000 Gemüse, die da wieder
also ihr geerntet. Zieht das, oder
nicht wir selber, das ist ein Bekannter, der das für uns macht.
Okay.
Und daraus machen wir dann Salat de Legumes, also es ist ein Gemüsesalat mit geräucherten, gebalzten, rohen, gebratenen, pochierten, also mit 1000 verschiedenen Gemüsen. Und das geht natürlich besonders gut im Sommer. Das habe ich auch aus Paris mitgebracht, so ein bisschen das Gericht. Das ist ja auch vom Chef Ducasse ein Signature Dish, sein Gemüsesalat und der hat mich immer sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ich weiß das noch, da waren wir da in der Küche und da waren wir auf dem Entremetier, also für Gemüse zuständig. Mhm. Und das waren, ich glaube, wir waren 12 Köche auf dem Entremetier.
12?
Und, ja, und man durfte das Gemüse ja nicht anfassen, du durftest die Karotte noch nicht mal waschen, bevor der Bon kam. Und da musste alles à la minute gemacht werden. Und dann waren da irgendwie 20 verschiedene Gemüse und da waren also auch 20 Topfe, Kupferkasserollen. Und dann gab es da einen richtigen Sous-Chef auf dem Posten und wir Lakaien durften dann immer rennen und es ist schon sehr beeindruckend. Und alles à la minute gemacht, natürlich, klar.
Hatten wir es schon gesagt? Wie viel wart ihr da insgesamt in
der Küche? Oh Gott, also ich schätze.
Und auf wie viele Etagen?
Also es ist eine große Küche fürs Gourmet-Restaurant und das waren, glaube ich, 50 Köche. Für ich sag jetzt mal so 35 Plätze und aber auch Service-Armee, ne? Aber das ist halt auch ein großes Haus in Paris, ne? Das kannst du nicht vergleichen, das kann sich auch nicht rechnen, das ist nur fürs Renommee.
Okay, aber also, die strahlen dann natürlich ab auf all das andere.
Ja klar,
ja,
das ist logisch. So, das ist ja ein klassisches Konzept.
Ist so,
ja.
Ist so. Was würdest du denn sagen, so was, wenn wir gerade auch so von Produkten oder vom Garten sprechen, gibt es sowas, worauf du niemals verzichten würdest? So Produkte, die du immer haben musst?
Also mir wird ja nachgesagt, dass ich Trüffel ganz gern mag.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch der Fall, dass sobald ich da irgendwie eine gute Qualität ergattern kann, dann ist das mit Sicherheit irgendwo bei uns im Menü zu finden. Dann unsere Gemüse. Heute Abend haben wir zum Beispiel noch Kron. Ich kann das leider nicht auf Deutsch übersetzen, weil ich das Wort in Deutsch nicht kenne. Kron. Das sind so kleine, es ist so ein bisschen so eine Art von Radieschen-Navette.
Ja.
Und das sieht aus wie so ein Michelin-Männchen. Also so Bälle, ja, und
ich werde es nachher fotografieren.
Ja, ja, mach mal. Und das machen wir bei uns tatsächlich auch roh. Heute haben wir das hier, aber machen wir das gegart. Nachher heißt das ja gerne, mach nur rohes Gemüse. Ja. Und
der kocht ja nicht
mal. Ja, genau. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir. Da hat jemand, das hat es nicht kapiert, warum wir da irgendwas roh gemacht haben. Aber ja, ist ja wurscht. Was gefällt mir noch besonders gut? Ja, auf jeden Fall die Artenvielfalt aus dem Garten, finde ich ganz besonders wichtig. Ich habe jetzt keinen richtigen absoluten Favorite. Also,
und Trüffel ist ja schon mal.
Ja, es ist aber auch wieder so ein Luxusprodukt. Ne?
Ich kann die Frage auch anders stellen. Ja. Was sind die Zutaten, die du immer in der Küche haben musst, um überhaupt was zubereiten zu können?
Also erstmal brauche ich den Herd. Und am liebsten meinen Gasherd. Der ist nämlich toll. Und der steht, der ist ja...
Klavier genannt, ne?
Genau, Piano.
Piano. Das ist ein Piano, der ist richtig groß. Ja.
Genau, ja, der ist gut. Genau, das ist richtig. Und man nennt ja hier diese Metallfläche vor dem eigentlichen Garzentrum. Ja. Das nennt man ja Piano, wenn man da halb warm Töpfe auch abstellen kann.
Ja.
Um und etwas warm zu halten, so ein bisschen. Ne?
Was für eine Temperatur hat das dann da?
Was ist das? 80, 100 Grad, irgendwie sowas?
Ja. Zu viel?
Ja, es ist ein Gasherd, ne? Ja. Also der hat schon Power. Ja. Also wenn jemand bei uns in Frankreich ist oder sich das anschaut, dann finden die schon, dass wir auch auf diesem, alle sagen immer kleinen Herd, das finde ich jetzt da persönlich nicht, aber da kochen wir halt alles drauf. Ist ja klar, logisch. Allgemein muss ich sagen, wenn ich hier so große Küchen sehe, dass wir wirklich auf geringem Platz zu Hause kochen. Ne? Echt. Wirklich.
Wie ist das, wenn du jetzt so hier im Seehof in die Küche kommst und wie lange braucht man so, bis man sich eingegruft hat? Bis man sagt so, oh, jetzt kommen wir klar, jetzt flutscht das?
Also hier muss ich sagen, also wurden wir ja mit offenen Armen empfangen. Das war eine ganz herzliche Begrüßung und das ganze Team ist auch wirklich motiviert und die haben alle wirklich jeder hat richtig Bock auf das Gourmet-Festival, kann man so sagen, und sind mit Eifer dabei. Und hier ist auch ein junger Mann, der hat eigentlich frei, der steht jetzt heute auch schon wieder da, weil er einfach nur mit irgendwas cool machen will. Also die total motiviert, da bin ich wirklich sehr dankbar. Das ist toll. Insofern haben wir uns hier relativ ganz schnell heimisch gefühlt. Und dann war es noch so, dass man natürlich am ersten Abend, wir kennen uns ja alle nicht und machen dann das Menü und dann kennt man die Abläufe, wie läuft das mit dem Service und so weiter. Also dann mit der erste Abend war super, aber du weißt am zweiten Abend, an welchen Schrauben du noch drehen darfst, damit das Projekt dann perfekt wird.
Wahrscheinlich aber auch solche Sachen, die der Gast nicht merkt. Aber ja,
natürlich nicht. Genau. Aber Abläufe. Ja. Also, dass wir an dem für den Eingang zum Beispiel haben wir am ersten Abend, das habe ich sofort geändert, da haben wir zwischen der Auster und dann gab es eigentlich die Vorspeise und dann den anderen Gang. Das so war mein Plan, dass immer ein Überraschungsgang, ein Menügang abwechselt. Aber das ist bescheuert, weil wir einfach zu lange gebraucht haben mit dem Anrichten. So dass es schlussendlich war es dann so, dass die Gäste, ich glaube, 30 Minuten gewartet haben, was ja natürlich für mich, also es war ja 18 Uhr mit der Sperrstunde, insofern ist das nicht so schlimm. Wenn du da deine zwei Gläser Champagner trinkst und dazu eine Auster knabberst, dann kannst du ruhig ein bisschen warten, aber ja. Da wir uns ja auch beeilen müssen und mein Ziel ist, 10 Uhr ist das Dessert draußen, weil um 23 Uhr müssen die Gäste ja leider das Haus verlassen. Aus welchen, also warum wissen wir, aber welchen Sinn das macht, weiß keiner.
Danach wird's gefährlich.
Ja, ist doch so. Also es ist ja irre. Alle sitzen zusammen in einem Raum, trinken, essen, bla bla bla. Und dann sollen sie um 23 Uhr das Haus verlassen. Aber ob sie jetzt noch bis 24 Uhr einen Kaffee hier trinken oder einen Schnaps oder irgendwas, dass keine Party entsteht, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber warum die Leute jetzt aus dem Restaurant geschmissen werden müssen um 23 Uhr, gerade jetzt, halte ich für überzogen. Aber egal, wir halten uns natürlich selbstverständlich an die Regeln.
Ja. Was sollen wir sonst noch dazu sagen? Aber du hast hier wieder eine Location am Wasser ausgesucht.
Immer.
Sucht man sich die selber eigentlich aus?
Nein.
Ne? Oder kriegt man so Vorschläge und da würde ich gerne mal hin? Oder wie machst du das?
Also es gibt tatsächlich dann Anfragen. Mhm. Ich bin immer offen für alles. Mich freut das natürlich, wenn jemand sagt, hey, komm doch zu uns kochen. Und so lernen meine Jungs und ich ja auch verschiedene Betriebe kennen. Du lernst dadurch ja auch immer. Das ist ja auch eine Erweiterung des Horizonts, wenn du irgendwo hingehst. Und dann sind wir jetzt ja insgesamt quasi eine Woche hier. Warte mal kurz.
Ja, klar.
Das ist übrigens Victor.
Victor, hi.
Hi. Hallo.
So, Viktor kommt gerade rein. Wir müssen mal, was ist das?
Was? Viktor hat Trüffel püriert.
Okay.
Okay, alles klar. Und den, tu peux le mettre maintenant sur, dans un bac. Dans un bac et film. Et comme ça, on le... dessus. Okay? Alles klar.
So. Voilà. Alles klar.
Läuft? Viktor ist wieder weg.
Ja?
Der läuft. Viktor ist ja kein Koch, ne? Er ist Service. Er macht bei mir... Achso, deshalb bin ich so ein bisschen...
Alles klar, alles klar. Ja. Aber toll für ihn, dass er mitkommt, oder?
Ja, mega. Leider verlässt er uns ja im Mai. Das kann ich aber auch verstehen. Es ist ein paar Jahre bei uns, hat ganz früher auch bei uns gelernt. Also ja, kennt das Manual okay, wirklich gut. Und er muss weiter. Der ist 22, ja, der will jetzt nach Südamerika. Das war ja alles Covid-bedingt nicht möglich. Und dann hat er mich jetzt... Also wir haben uns auf Mai geeinigt.
Okay, aber du musst die Leute dann ja auch irgendwann mal losschicken. Musst
du, ne? Das ist ja albern. Weißt du,
bei dir war es ja auch nicht anders.
Genau. Ich weiß noch, bei der Klutter, der Abschied war ganz schlimm für mich.
Ja.
Ja, ja. Da arbeitest du da 10 Jahre und dann war das der letzte Arbeitstag. Ja, ja, ungefähr. Oder ja, knapp 10 Jahre war ich bei ihm insgesamt.
Und war das für dich immer klar, ich habe mal mein eigenes Restaurant?
Oder das war schon war auch mein Ziel. Ja, ja, doch, nicht geplant war eigentlich gar nichts. Mir war klar, dass ich bei diesem Beruf bleiben möchte. Und ein eigenes Restaurant ist natürlich, also jetzt kann ich mir nicht vorstellen, als Koch in einem Haus so wieder angestellt zu sein. Weil wenn du erstmal selbstständig bist, dann möchtest du das auch bleiben. Jetzt würde ich gern Abläufe optimieren. Dann am allerliebsten brauche ich jemanden, der perspektivisch später meinen Platz einnehmen möchte. Das ist so der nächste Step, den ich jetzt brauche. Da braucht man jemanden, der motiviert ist und da Lust zu hat. Weil der setzt sich ja quasi in ein gemachtes Nest sozusagen.
Aber das ja machst du ja noch, ne?
Nein, natürlich. Aber
du guckst dann schon mal, sagst, okay, das wäre natürlich schön, wenn man irgendwie so einen Ausblick hat.
Ja, schön, natürlich. Du willst ja auch dann, dass der Laden am Leben bleibt, ist ja, auch klar. Und natürlich, ich kann mir vorstellen, dass ich mal in 15 Jahren, wenn ich dann einen Küchenchef habe, dass ich dann da noch mitwirke, klar.
Dass du dann noch einen Tag mehr frei machst. Einen Tag mehr.
Zum Beispiel. Und
ich war noch eben bei Produkten. Also du sagtest, oder wir wollten gerade noch sagen, was muss man eigentlich da haben? Ne? Was muss man eigentlich so als Grundstoffe in der Küche haben, ohne die nichts geht?
Leidenschaft. Musst du Lust haben zu kochen. Das ist total wichtig. Dann brauchst du, also ich brauche auf jeden Fall immer ganz frische Produkte. Egal, also ist jetzt Gemüse frisch, Fisch oder Fleisch. Wobei bei Fleisch kann man ja das ein bisschen vorher abschätzen. Das ist ja nicht so, genau, das hält sich ja auch. So. Kann man ja auch verschieden lagern. Und jede Menge Champagner, morgens, mittags und abends. Nein, das war ein Spaß.
Das war ein Spaß, schneide ich raus. Nee, aber geht schon.
Ich denke nur
danach. Nur ja. Danach, oder wie? Oder
nein,
wie?
Was denn? Also mein Glas Champagner ist okay, aber nach dem Service am liebsten, ja klar. Ich werde dann sonst auch müde und unkonzentriert. Das kann nicht. Das ist also tagsüber lieber grünen Tee und das war's. Und mal einen Kaffee, aber auch nicht zu viel. Früher habe ich ja immer literweise Kaffee getrunken. Ja?
Ist auch nicht gut, ne? Grüner Tee ist da besser.
Ich habe mir jetzt für die nähere Zukunft vorgenommen, möglichst wenig Herzinfarkte zu erleiden. Also ist grüner Tee ist super und
ganz
du bist
gut,
fit und kannst dich schön konzentrieren und dann darfst du abends auch dein Sprudel trinken. Dann.
Und gibt's was irgendwie, was du gar nicht verarbeitest und selber gar nicht isst, wo du sagst, das verabscheue ich? Also ich hatte jetzt neulich jemanden, der sagte, hier Josef Viehhauser, hatte ich neulich Interview, kennst
das
du?
Nicht, den, klar kenne ich
den. Klar kennst du den.
Ja.
Der sagte, Knoblauch geht gar nicht.
Echt?
Ja, und Knoblauch in Verbindung mit, also ganz frischer Knoblauch geht, aber Knoblauch in Verbindung mit Ingwer, wüsste ja nicht, was die Leute daran haben.
Echt, das erstaunt mich, echt, das zu hören, echt. Also ich kenne ihn ja sogar ganz gut, ich war in dem Le Canal in der Martini-Straße öfters mal essen mit meinen Eltern früher, also wirklich häufig sogar. Und da war er, das ist ja sehr angesagt, dann ist er ja umgezogen an die Elbchaussee.
Genau.
Und jetzt ja auch wieder aktiv, das freut mich ja sehr, ne? Also finde ich super. Echt kein Knoblauch, hat er gesagt? Also ich mag Knoblauch ganz gern. Und ich mag auch asiatische Küche ganz gern. Ich mag einfach, also ich fahre auch gern, oder bin vor einiger Zeit immer öfters da auch gern gewesen. Aber das geht gar nicht.
Gibt's das?
Also ich bin nicht so zuckeraffin. Also alles, was in die süßliche Richtung geht,
ja,
versuche ich tunlichst zu vermeiden. Aber so richtig ein Produkt, was ich, also ein frisches Produkt, was nicht irgendwie verändert wurde, gibt es eigentlich keins, was ich jetzt verabscheue. Ich denke, natürlich muss man den Nachhaltigkeitsgedanken jetzt auch mal wieder aufgreifen. Also ob man mit seinem Footstep vielleicht Dinge auch vermeiden kann. Aber ich finde andererseits, dass zu krank regionale Küche ist auch nicht meine. Da gibt es andere Kollegen, zu denen man gehen kann. Das finde ich nicht notwendig und ich möchte nun mal manchmal, was heißt ich, ein Stück Kobelbeef haben. Das ist dann halt um die Welt geflogen, so ist das nun mal. Oder ein Trüffel aus Südfrankreich, der kommt dann mit der Bahn oder mit der Chronopost oder wie das da heißt, das ist auch okay. Aber dass man sich verantwortlich trotzdem in seinem Rahmen verhält, finde ich notwendig. Aber so ein richtig, so ein ugly Ingredient habe ich eigentlich nicht.
Nee, das ist ja schon mal gut, ne?
Ja. Nein, also grundsätzlich bin ich offen für alles.
Ja, ich finde, man muss ja auch alles ausprobieren, ne?
Ja, irgendwie. Unbedingt.
Und wenn es also, nur einmal ist und du sagst, oh ja, ist jetzt nicht meins oder will ich nicht verarbeiten, aber schmeckt, ist ja, gut. Also, ich meine, du kannst ja auch nur froh sein, wenn du keine Allergien hast oder meinst keine zu haben, ne? Ja. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding.
Ja, also was ich so, also alles so, was mit Insekten zu tun hat, die müssen jetzt, würde man bei mir wahrscheinlich nicht auf dem Teller, würde sicherlich nicht auf dem Teller finden. Das habe ich ja
noch nicht.
Ja, ich weiß nicht.
Hast schon viele probiert?
Habe ich schon öfters probiert und das schmeckt ja wie Chips, aber es ist einfach, die Vorstellung ist einfach, also manchmal hat man dann ja so ein Kopfkino und das ist
Ich finde es auch ganz schön, dass es heute keine Insekten gibt. Und wie ist das für dich, nochmal zum Abschluss, wenn du nach Hamburg kommst? Ist das so, ist das nach Hause kommen oder bist du jetzt eigentlich in der Normandie?
Nein, ich bin in der Normandie zu Hause. Ich mag Hamburg total gern und ich habe da ja auch viele bekannte Freunde und Familie. Alle sind herzlich gegrüßt. Und ich mag Hamburg aber auch sehr gern als Tourist.
Ja.
Und bin dann da und guck mir die Stadt an, bin immer wieder überrascht, wie sich der Ort dann ja auch verändert, in welcher Geschwindigkeit. Ne? Dann gehst du in die Innenstadt, stehen da drei neue Hochhäuser, irgendwelche neuen Passagen, keine Ahnung, wer es braucht. Aber und natürlich finde ich es immer interessant, wie die gastronomische Entwicklung in der Stadt ist. Das ist ja auch immer toll.
Und hast du so ein Favorite in Hamburg, wo du hingehst, wenn du da bist in der Stadt? Und dann brauchen wir noch einen Tipp für Paris, finde ich.
Oh Mann. Also, als Hotel, da mag ich immer ganz besonders gerne das 4-Jahreszeiten in Hamburg. Das finde ich immer sehr schön, da über die Alster gucken zu dürfen, manchmal.
Und bei Christoph kann man auch ganz gut
essen. Bei Christoph kann man auch ganz gut essen. Wobei, ja doch, bei Christoph ist das mega. Und das ist ganz netter. Da bin ich sehr froh, war auch tatsächlich schon zweimal bei mir. Und manchmal gehe ich auch gern Gourmet essen. Jetzt waren wir gerade, jetzt vom Urlaub waren wir gerade auch beim Drei-Sterne-Kollegen in Frankreich essen. Aber jetzt nach dem ganzen Kochen, ich weiß nicht, was hatten wir? Das Abschlussessen von unserem Urlaub, bevor wir hergekommen sind, war eine Käsefondue. So.
Ja. So. Auch simple und plain dann, ne? Aber du magst es auch simple und plain, oder?
Absolut.
Du sagst.
Absolut. Absolut.
Eine geile Soße.
Total wichtig. Aber das, und wir sind auch jetzt nicht so die. Also bei mir ist es nicht so unbedingt wichtig, dass die Kantenlänge von dem Brunoise ein Viertel Millimeter lang ist. Das interessiert mich nicht so besonders wichtig ist, dass das Produkt toll ist, frisch ist und dass die Soße gut schmeckt und dass insgesamt, wie gesagt, die Stimmung gut ist.
Herzlichen Dank, David Görne. Und wir müssen dich, ich muss auf jeden Fall bei dir vorbeischauen.
Wann immer.
Wir haben gar nicht gesagt, wie das Manoir heißt.
Das heißt das Manoir de Rétival. Rétival benannt nach dem Hügel, da, auf dem das steht. Dann haben wir...
Und das Restaurant.
G.A. Restaurant. G.A. Das kann man jetzt so... Das ist eigentlich... Ich kann dir das mal aufzeichnen. Aber das ist eine Erklärung, die kann man...
so am Telefon im Prinzip nicht erklären. Warte mal, kannst du mir nochmal deinen Stift geben?
Ja.
Zeige ich dir das. Jetzt. Das ist eine, nee. Kannst du Französisch?
Ein petit peu.
Also, es ist eine Kommunikation zwischen Frédéric dem Großen und Voltaire. Die beiden haben sich ja, Voltaire hat ja auf dem Hof von Frédéric dem Großen gearbeitet.
Ja.
Und so. Die haben sich immer mit Kryptogrammen zum Essen eingeladen. Das ist die Einladung auf Französisch. Venez,
ja,
souper. Also Venez unter P. Venez souper heißt aber auch, willst du essen kommen? Venez souper à sans souper. Si, Sanssouci, das Château in Potsdam.
Ja.
Wollen Sie essen kommen in Sanssouci? Und dann hat, heißt, ist, das ist die Einladung. Und dann hat Voltaire geantwortet, ein großes G und ein kleines A. Und wenn man das auf Französisch ausspricht,
ja,
groß G, klein A, heißt es, groß G, klein A, ja?
Ja.
J'ai grand appétit. J'ai grand appétit. Ich habe einen großen Appetit.
Na bitte. Das ist eine ganz einfache Ecke.
Ja, wahrscheinlich für unsere Hörer nicht besonders nachzuvollziehen.
Absolut, aber wir sind darauf gekommen.
Also das hat mein Papa,
ja,
ausgetüftelt.
Ja?
Ja, ja.
Aber cool.
Ja, ja.
Aber cool.
Ja, ja.
Hat er gut gemacht.
Nee. Ja, ja, finde ich auch.
So, und jetzt wissen wir es auch, ne? Also, steht auch dran. Und er guckt auf die Uhr, er muss in die Küche.
Setz.
Leute, das war's. Ich sag herzlichen Dank, David Görne, und schön, dass wir uns hier in Ratzeburg im Seehof getroffen haben und demnächst dann im GA.
Vielen, vielen Dank. Ich wünsche.
Ich danke dir.
Danke. Ja. Mach's gut. Ciao. Okay.
Ciao. So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind, und sagen bis dahin tschüss.